Vielen Dank für die Musik. Es war auch ein guter Übergang. Ich habe jetzt mal mein Predigtthema mit Gesetzlosigkeit überschrieben, aber es kommt auch Liebe drin vor und Gehorsam. Passt ganz gut. Liebe Geschwister, ich bin davon überzeugt, dass wir in den letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft leben. Das können wir aus erfüllten Prophezeiungen der Bibel sehen. Das Volk Israel hat seit 1948 wieder ein eigenes Land. Gott hat es zurückgeführt, wie er es verheißen hat. Das letzte Weltreich, welches im Buch Daniel vorhergesagt wurde, ist das heutige Europa. Davon bin ich auch überzeugt. Denn die Beschreibungen der Füße des Standbildes passen genau dazu. Viele Prophezeiungen aus der Offenbarung sind heute durch technische Mittel vorstellbar. Sei es das Zeichen an der Stirn oder rechten Hand, ohne welches niemand kaufen oder verkaufen kann, oder seien es die Posaunen- und Schalengerichte. Aber auf all das möchte ich heute nicht in meiner Predigt eingehen, sondern ich habe mir einen einzigen Satz aus der Endzeitrede Jesu ausgesucht, und zwar Matthäus 24, Vers 12. Dort steht in der Schlachterübersetzung: Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Was meint Jesus mit Gesetzlosigkeit? Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Publius Cornelius Tacitus. Das war ein römischer Geschichtsschreiber. Der hat im Jahr 55 bis 120 nach Christus gelebt. Er sagte damals: Früher litten wir an Verbrechen, heute an Gesetzen. Dieser Satz hätte auch aus der unsrigen Zeit stammen können. Ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Gesetze heute verglichen mit damals exponentiell gestiegen ist. Wir haben Gesetze ohne Ende. Gesetze fürs Privatrecht, Gesetze fürs öffentliche Recht, Gesetze für Steuern, Gesetze für Versicherungen, Gesetze für Kinderbetreuung, Gesetze für Schulbildung, Gesetze für Berufsausbildungen aller Art, Gesetze für Polizei, Beamte und Arbeitnehmer, Gesetze für die Zusammenarbeit von Bund und Ländern, Gesetze für Gesundheit, Gesetze für Asylsuchende, Gesetze für sozial Schwache, Gesetze für die Energiegewinnung, Gesetze für Europa und. Und jedes einzelne Gesetz ist oft so umfangreich und kompliziert, dass ein normaler Bürger sie in der Regel nicht auf Anhieb verstehen kann. Man muss sie studieren oder sie sich von einem Experten erklären lassen. Dazu kommen Richtlinien, Auslegungshinweise und sonstige Kommentare zu diesen Gesetzen. Manche dieser Gesetze sind zudem durch ständige Rechtsprechungen einem fortdauernden Wandel unterzogen. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Von einer Gesetzlosigkeit kann doch daher gar nicht die Rede sein, oder? Weniger und einfachere Gesetze wären doch wünschenswert, gerade hier in Deutschland. Aber meint das Jesus überhaupt mit dem Begriff Gesetzlosigkeit? Ich habe mal andere Bibelübersetzungen zu Rate gezogen, was denn hier steht. Also in der Schlachter- und der Elberfelder Übersetzung steht Gesetzlosigkeit. Luther 1948 verwendet den Begriff Ungerechtigkeit. Und in der Luther 2017 steht gar Missachtung des Gesetzes. In der Einheitsübersetzung steht Missachtung von Gottes Gesetz. Das ist nochmal konkreter. Und in der Guten Nachricht Ungehorsam gegen Gottes Gesetz. Ich denke, allein durch diesen Vergleich wird sofort klarer, was Jesus hier gemeint hat. Es geht nicht um die Menge der Gesetze, also um die Quantität, sondern um die Befolgung von Gottes Gesetz, also die Qualität. Dies hat zwei Ebenen. Zum einen die persönliche Ebene, nämlich inwieweit halte ich mich an Gottes Gesetz, und dann auch noch die politische Ebene. Inwieweit werden die weltlichen Gesetze an Gottes Gesetz ausgerichtet? Worin besteht denn aber das Gesetz Gottes? Jesus gab in Matthäus 22, 37 bis 39 eine sehr gute Zusammenfassung Da hat er gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist zunächst eine höchstpersönliche Ebene. Jesus stellt auf das Verhältnis jedes einzelnen Menschen zu Gott ab. Jeder Einzelne ist hier gefragt, seine Motivation zu überprüfen und seine Liebe zu Gott und den Menschen. Für Liebe steht hier das Wort im Griechischen Agape. Damit ist die reine, uneigennützige und bedingungslose Liebe gemeint, die den anderen höher stellt als sich selbst. Im Griechischen gibt es noch weitere Begriffe für Liebe, nämlich Eros und Philia. Eros bezeichnet die erotische oder körperliche Liebe und Philia die geistige Liebe, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern oder zwischen Freunden. Agape aber schließt selbst die Feindesliebe mit ein und ist daher die größte von den Arten der Liebe, die es im Griechischen gibt. Wenn aber in unserer heutigen Gesellschaft von Liebe gesprochen wird, wird oft nur Eros oder Philia gemeint. Das wird in solchen Sätzen wie ich liebe dich einfach nicht mehr deutlich, denn Agape vergeht nicht einfach von heute auf morgen. Deswegen kann es auch sehr verwirrend sein, wenn in dieser Gesellschaft heutzutage von Liebe gesprochen wird, weil niemand weiß, welche Art von Liebe denn jetzt eigentlich gemeint ist. Dieser Begriff ist im Deutschen so schwammig, dass jeder etwas anderes darunter verstehen kann. Agape setzt die Bereitschaft voraus, um Jesu Willen nicht nur auf eigene Vorteile zu verzichten, wenn es nötig ist, sondern man muss auch bereit sein, liebgewonnene Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Wenn Gott uns klar macht, dass etwas zwischen uns und ihm steht, dann sollte es für uns die höchste Priorität haben, dies auszuräumen. Auch wenn es uns schwerfällt oder gar wehtut. Mitunter kann es sogar bedeuten, auf Rechte, die uns eigentlich zustehen, um Jesu Willen zu verzichten. Wenn diese Art von Liebe erkaltet, was tritt dann an ihre Stelle? Hass? Nicht unbedingt. Gleichgültigkeit ist genauso schlimm. Wenn es zwei Eheleuten beispielsweise gleichgültig ist, wie es dem jeweils anderen geht, dann ist die Ehe im Grunde genommen tot. Natürlich kann es dann auch in offenen Hass umschlagen, aber ich denke, zunächst kommt die Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit bedeutet ja auch, dass alles gleichgültig ist. Das erleben wir gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Absolute Werte sind out. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden dürfen. Und jemand, der absolute Werte öffentlich vertritt, wird immer öfter beschimpft, diffamiert und als rechter Fundamentalist bezeichnet. Die Wahrheit gibt es nicht mehr. Vielmehr strickt sich jeder selbst seine eigene Wahrheit. Glauben wird zur Privatsache erklärt. Toleranz wird als absoluter Wert hochgehalten. Wer nicht tolerant ist, wird von der Gesellschaft verachtet. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und in Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Für Lieben kommt immer dieses griechische Wort Agape zum Einsatz im Griechischen. Sinngemäß sagte Jesus damit aus, wer ihn von ganzem Herzen liebt, der hält allein dadurch, dass er ihn liebt, seine Gebote automatisch ein. Er vertritt damit absolute Werte. Er akzeptiert Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer die Gebote übertritt, offenbart damit, dass er Jesus eben nicht von ganzem Herzen liebt. Mangelnde Liebe zu Gott ist also die primäre und eigentliche Ursache für eine Übertretung der Gebote Jesu. Und die Übertretung der Gebote Jesu, welche ich mal gleichsetze mit dem Gesetz Gottes, führt zu weiterer Erkaltung der Liebe, wie wir eingangs gehört haben. Das ist also ein Teufelskreis. Wenn dann von den Regierenden Gesetze erlassen werden, die dem Gesetz Gottes widersprechen, und wird für recht erklärt, was Gott nicht gut heißt, dann kann dies zur Folge haben, dass ein ganzes Volk von Gott weggeführt wird. Somit kommt auch der politischen Führung eine ganz besondere Verantwortung zu. Vom Antichristen heißt es beispielsweise in Daniel 7, Vers 35, dass er darauf aus ist, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Das war schon von jeher die Absicht Satans. Er ist ein Durcheinanderbringer und Lügner. Er verdreht die Wahrheit und verführt die Massen. Dies macht er sowohl auf der politischen Ebene als auch durch den Zeitgeist. Dinge, die früher verpönt waren, werden gesellschaftsfähig. Ich habe mal ein paar Beispiele dazu überlegt aus der heutigen Zeit. Zu den Festzeiten ist mir eingefallen, dass aus Christi Himmelfahrt der Vatertag wurde. Am Reformationstag wird Halloween gefeiert und selbst Weihnachten wird immer mehr sinnentleert und kommerzialisiert. Statt Jesus kommt der Weihnachtsmann und statt andächtiger Stimmung wird die Kauflust angeheizt. Bedingt durch den Zeitgeist sind heute beispielsweise vorehelicher Sex, wilde Ehen, Ehebruch, Scheidungen, Promiskuität, also die Praxis sexueller Kontakte mit relativ häufig wechselnden verschiedenen Partnern, und homosexuelle Beziehungen gesellschaftlich weitgehend anerkannt. Wikipedia schreibt dazu, dass Promiskuität im westlichen Kulturkreis als eine Ausprägung der sexuellen Selbstbestimmung angesehen werde. Dies ist eine Ausprägung einer zunehmenden Individualisierung, auf welche ich später noch näher eingehen werde. Als Folge davon gab es verschiedene Gesetzesänderungen in den letzten Jahrzehnten. Ja, zufällig bin ich darauf gestoßen, dass zum Beispiel Ehebruch in der Bundesrepublik noch bis zum August 1969 strafrechtlich verfolgt wurde. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Seit 1969 wurde Ehebruch legalisiert. Davor konnte man dafür bestraft werden. Ein weiteres ist mir eingefallen. Eine Folge des Sittenverfalls sind zum Beispiel ungewollte Schwangerschaften. Diese Folge wurde beseitigt, indem in der Bundesrepublik Abtreibung im Jahr 1976 legalisiert wurde. Es war eine Forderung von Frauenrechtlerinnen und bekannt wurde ja der Spruch »Mein Bauch gehört mir«, welcher das individuelle Recht einer Frau über das Recht eines ungeborenen Kindes stellte. Dass mit der legalisierten Abtreibung unschuldige Kinder getötet werden, interessiert heute kaum noch jemanden. Ein weiteres Beispiel. Gleichgeschlechtlicher sexueller Verkehr war in der Bundesrepublik nach § 175 des Strafgesetzbuchs strafbar und wurde auch bis in die 60er Jahre hinein strafrechtlich verfolgt. 1969 wurde gleichgeschlechtlicher sexueller Verkehr ab einem Alter von 21 Jahren legalisiert, 1973 ab 18 Jahren. Im Jahr 1994, also noch gar nicht so lange her, wurde der § 175 ganz abgeschafft. Seit 2001 können Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft begründen, ab voraussichtlich Oktober 2017 sogar heiraten. Interessanterweise dürfen aber Homosexuelle bis heute kein Blut spenden, da homosexueller Geschlechtsverkehr nach wie vor als Risiko für die Übertragung von sexuell übertragbaren Krankheiten gesehen wird. Interessant, oder? Prostitution wurde im Jahr 2001 legalisiert, um die Rechte der Prostituierten zu verbessern. Vor dem Gesetz gilt damit Prostitution seither als Erwerbstätigkeit wie jede andere auch. Strafbar ist lediglich die Ausbeutung von Prostituierten. Ein großes Thema in einigen Bundesländern sind gendergerechte Bildungspläne. Damit sollen bereits Schulkinder gesellschaftskonform erzogen werden. Der Grund für all diese Entwicklungen ist eine zunehmende Individualisierung. Das Recht des Individuums auf Selbstverwirklichung ist der Götze der heutigen Zeit. Und doch entspricht es der Ursünde, mit der Satan schon Adam und Eva versucht hat, nämlich selbst entscheiden zu können, was gut und böse ist und unabhängig von Gott zu sein. Diesem Götzen werden Jahrhunderte alte Traditionen geopfert. Erlaubt ist, was dem Einzelnen gefällt, solange dabei vermeintlich niemand zu Schaden kommt. Diese Schlussfolgerung ist völlig natürlich in einer Gesellschaft, die Gott mehr und mehr ausklammert. Lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, heißt es in Jesaja 22, Vers 13. Bleibt Gott außen vor, dann gehen die Werte den Bach runter. Und genau das erleben wir in der heutigen Zeit. Übersehen wird dabei, dass die zunehmende Individualisierung zulasten des Gemeinwohls geht. Die Auswirkungen sind heute überall spürbar. Ich habe mal ein paar Beispiele herausgesucht. Die Individualisierung und eine familienfeindliche Politik haben dafür gesorgt, dass die Geburtenrate seit Jahrzehnten sehr niedrig ist. Aufgrund dieser demografischen Entwicklung gibt es heute mehr Alter als Kinder, was die Gesellschaft vor enorme Herausforderungen stellt. Heutzutage mangelt es trotz der niedrigen Geburtenrate an Wohnraum. Einer der Gründe dafür ist die überproportionale Zunahme an Single-Haushalten. Großfamilien sind praktisch ausgestorben. Die demografische Entwicklung führte dazu, dass es zu wenige junge Arbeitskräfte gibt. Daher war die Wirtschaft bestrebt, möglichst viele Hausfrauen als Arbeitskräfte zu rekrutieren, was ihr gemeinsam mit den Regierenden auch gelungen ist. Gleichstellungspolitik und Propaganda gegen das nur Hausfrauen- und Mutterdasein haben ihr Ziel erreicht, dass heutzutage eine Frau nur etwas zählt, wenn sie auch einer Erwerbsarbeit nachgeht. Trotzdem herrscht sowohl in der Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst überall Personalmangel. Und aufgrund der weiterhin niedrigen Geburtenrate ist ein enormer Wettbewerb um die nachwachsende Generation entbrannt. Da viele Frauen heutzutage arbeiten müssen, damit die Familien über die Runden kommen, müssen viele Kinder und Alte durch Fachkräfte betreut und versorgt werden. Dies und die demografische Entwicklung haben dazu geführt, dass in alten Pflegeheimen teilweise verheerende Umstände herrschen. Aufgrund Personalmangels bleibt nicht genug Zeit, sich angemessen um die Alten und Kranken zu kümmern. Dies gilt im Übrigen auch teilweise für Kita-Einrichtungen, da es nicht gelungen ist, genug Personal hierfür zu rekrutieren. Wie auch. War es vor 40 Jahren noch eine Seltenheit, dass die eigenen Eltern geschieden waren, ist ein Kind heute eher ein Exot, wenn das Familienleben noch intakt ist. Laut einem Artikel der Bundespsychotherapeutenkammer vom 20.01.2010 nimmt in Deutschland, ich zitiere, die Zahl der psychisch kranken Kinder und Jugendlichen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden, rapide zu. Bei den unter 15-Jährigen um 23%, bei den 15- bis 19-Jährigen sogar um 42%. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen verringerte sich dabei im gleichen Zeitraum, nämlich von 2000 bis 2008, um ca. 10%. Zitat Ende. Laut der Sächsischen Zeitung vom 9.09.2016 ergab eine Untersuchung von Schulanfängern in Dresden, Kinder, die bei Alleinerziehenden aufwachsen, haben ein doppelt so hohes Risiko für psychische Probleme. Mit welchen Langzeitauswirkungen wir in den kommenden Jahren aufgrund der durch die Individualisierung ausgelösten psychischen Probleme unserer Kinder rechnen müssen, mag ich mir überhaupt nicht ausmalen. Dieser Zusammenhang wird von der Gesellschaft aber in der Regel nicht gesehen. Denn wenn diese Schäden öffentlich thematisiert werden, dann wird in der Regel auf die Ursache nicht eingegangen. Vermutlich auch deswegen, weil die Wahrheit dahinter gesellschaftlich verpönt ist. Denn dann müsste man den allgemein akzeptierten Lebensstil ja überdenken. Wenn man aber jedem sein vermeintliches Recht zugestehen möchte, wo bleibt da die Gemeinschaft? Ist es wichtiger, dass sich jeder selbst verwirklichen kann, oder ist es wichtiger, dass die Gemeinschaft stark bleibt? Nützt es zum Beispiel den Kindern einer Familie, wenn der Vater oder die Mutter sich selbst verwirklicht, indem die Ehe gebrochen wird zugunsten einer neuen Partnerschaft? Und wenn dies auch noch mit Liebe begründet wird? Der Verursacher der Scheidung mag sich vielleicht gut dabei fühlen, weil er etwas Belastendes hinter sich lässt und weil der Zustand der Berauschtheit, das Verliebtsein ihm suggeriert, es sei gut. Ist es aber deswegen gut, weil es sich gut anfühlt? Würden die Kinder und der betrogene Ehepartner es auch als gut bezeichnen? Wer entscheidet, was gut ist und was nicht? Wir Menschen sind dazu offensichtlich nicht in der Lage. Wir benötigen dazu eine verbindliche Richtschnur, die nicht von uns festgelegt wird. Eine Richtschnur, die unabhängig vom Zeitgeist ist und unabhängig vom Land, in dem wir leben. Solch eine Richtschnur kann nur Gott liefern. Und er hat es getan, durch sein Wort, die Bibel. Und wir tun gut daran, wenn wir daran festhalten, auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht verstehen. Weil die Übertretung des Gesetzes Gottes zur Lieblosigkeit führt. Wenn Unrecht geschieht, gibt es von der Regierung zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, um das Unrecht zu bekämpfen. Erstens, man bekämpft das Unrecht mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, zum Beispiel durch geeignete Gesetze. Oder zweitens, man legalisiert das Unrecht, dann ist es per Definition kein Unrecht mehr. Interessanterweise wird die Übertretung des Gesetzes Gottes oft mit Wertschätzung anderen Menschen gegenüber oder gar Liebe verkauft. Die Reaktion darauf, dass Prostituierte ausgebeutet werden, war zum Beispiel, dass man Prostitution legalisiert hat. Warum? Weil die Prostituierten nun zum Beispiel ihr Recht auf Bezahlung durchsetzen können und weil sie nun auch krankenversichert sind und so weiter. Das ist alles gut und richtig, aber der Weg dorthin war falsch. Besser wäre es gewesen, den Prostituierten zu helfen, dass sie einem normalen Beruf nachgehen können. Denn ich glaube nicht, dass diese Frauen solch einer Tätigkeit nachgehen würden, wenn sie die freie Wahl hätten. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass ein junges Mädchen eines Tages morgens aufsteht, zu seinen Eltern geht und ihnen sagt, ich weiß jetzt, was mein Traumberuf ist. Ich möchte Prostituierte werden. Was die Legalisierung der Abtreibung betrifft, sehen wir ein ähnliches Schema. Die Frauen sollten sich frei entfalten können, ohne ungewollte Kinder. Statt die Ursachen für ungewollte Schwangerschaften zu bekämpfen, werden aber die Folgen beseitigt. Die psychischen Folgen werden dabei aber von der Politik weitgehend ignoriert. Natürlich gibt es auch medizinische Gründe für Abtreibungen, keine Frage. Diese machen aber nur einen Bruchteil aus. Ich habe gelesen, dass etwa 97% der Abtreibungen nicht zwingend notwendig seien. Von 1976 bis 2012, das ist ein Zeitraum von 37 Jahren, wurden nach einer offiziellen Statistik etwa 6,4 Millionen Babys abgetrieben. Wenn nur bei 3% dieser Schritt medizinisch notwendig war, dann wurden etwa 6,2 Millionen Babys Opfer der individuellen Selbstbestimmung der Frauen. Zum Vergleich, in der Nazizeit wurden, wenn auch in einer kürzeren Zeit, etwa 6 Millionen Juden getötet. Kürzlich wurde die Ehe für alle eingeführt. Aus politischer Sicht wurde sie mit einem Wandel des Eheverständnisses begründet, von der Gesellschaft mit Liebe und Verantwortung. In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 6.7.2017 war gar Folgendes zu lesen. Vor der Abstimmung über die Ehe für alle im Bundesrat an diesem Freitag hatte baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hervorgehoben, dass es hier um die Menschenwürde gehe. An erster Stelle unserer Verfassung steht die gleiche und unantastbare Würde jedes einzelnen Menschen. Und gleiche und unantastbare Würde heiße eben, dass sie an keinerlei Bedingungen oder Voraussetzungen geknüpft ist, nicht an Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexuelle Orientierung, sagte der Grünen-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hier wird die Ehe für alle kurzerhand mit der Würde des Menschen verknüpft. Durch diesen einfachen Satz wird suggeriert, dass es praktisch keine gesetzeskonforme Alternative zur Ehe für alle gibt. Warum dies eine Frage der Würde ist, wird aber nicht erläutert. Seltsam finde ich auch, dass die Würde des Menschen laut Grundgesetz schon seit Jahrzehnten unantastbar ist, aber dass Herr Kretschmann erst jetzt auf die Idee kommt, dass die Verwehrung der Ehe für alle gegen die Würde des Menschen verstoße. Die Stuttgarter Zeitung schrieb am 3.7.2017, beim Ehebegriff des Grundgesetzes steht nach heutigem Verständnis der Gedanke im Vordergrund, dass Menschen einander beistehen und Verantwortung füreinander übernehmen. Und das können selbstverständlich gleichgeschlechtliche Partner genauso wie alle anderen auch. Sinngemäß wurde von nahezu allen Medien ausgesagt, es wird niemandem etwas genommen, aber manchen alles gegeben. Und wenn zwei sich lieben und füreinander Verantwortung übernehmen, ist das doch gut, oder? Trifft es das wirklich? Liebe und Verantwortung als Rechtfertigung für die Ehe für alle? Sicher ist, dass ursprünglich die Ehe zwischen Mann und Frau als Keimzelle der Gesellschaft angesehen wurde, weil daraus Kinder hervorgehen, die die Zukunft des Staates sind. Ohne Kinder stirbt ein Volk aus. Daher wurde die Ehe grundgesetzlich geschützt. Wird nun aber der Begriff der Ehe umdefiniert, dann wird die Ehe der Beliebigkeit preisgegeben. Denn dann gibt es keinen zwingenden Grund mehr, Ehen zwischen Verwandten, Polygamie oder gar Leihmutterschaft zu verbieten. Denn mit welchem Argument kann denn dann noch argumentiert werden, wenn die Bibel hierfür nicht herangezogen werden darf? Die Forderung der Erweiterung des Ehebegriffs auf zum Beispiel Polygamie ist, denke ich, nur noch eine Frage der Zeit. Denn warum sollte zum Beispiel ein bisexueller Mann nicht einen Mann und eine Frau heiraten dürfen? Das ist doch eine Frage der Würde, oder? Die Leihmutterschaft als Recht wird derzeit sogar schon von der FDP in ihrem Wahlprogramm gefordert. Kommt jetzt nach der Ehe für alle die Forderung nach Kinder für alle? Wir sehen, die Begründung für die Ehe für alle greift zu kurz. Mit dieser Begründung kann jedwede Unzucht begründet werden. Und wir merken, entfernt sich eine Gesellschaft von Gott, von seinem Wort, dann fehlt es an wichtigen Richtlinien, die zum Gelingen einer Gesellschaft beitragen. Die Folge sind gescheiterte Beziehungen und psychisch geschädigte Kinder. Hier passt der Ausspruch von Paulus aus Römer 12, Vers 2 ganz gut. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie erfahren wir den Willen Gottes? Die beste und einfachste Möglichkeit ist es, wenn wir zunächst unsere Bibel lesen. Wer die Bibel noch nicht von vorne bis hinten komplett durchgelesen hat, dem empfehle ich dies einmal zu tun. Gerade das Alte Testament zeigt uns, wie Gott denkt, was er beabsichtigt und wie er immer wieder um sein Volk wirbt. Das Vaterherz Gottes offenbart sich besonders in der Geschichte Israels. Darüber könnte man eine eigene Predigt halten. Allein durch das Lesen der Bibel verändert sich schon unser Denken, wenn wir es zulassen. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es trennt zwischen Seele und Geist und ist ein Richter über unsere Gedanken. So steht es in Hebräer 4, Vers 12. Wenn wir es zulassen, dass das Wort uns richtet, dann werden unsere Gedanken gereinigt, sodass wir von Gott nicht gerichtet werden müssen. In 1. Korinther 11, 31 bis 32 steht, denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. In diesem Sinne ermutige ich euch, liebe Geschwister, dass ihr eure Gedanken vom Wort Gottes her inspirieren lasst. Denn wir sollen über alles nachdenken, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Philipper 4, Vers 8. Wenn alle Christen das täten, dann sähe die Welt viel besser aus. Wie gesagt, ich glaube, wir leben in den letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft. Vielleicht kommt Jesus schon in dieser oder der nächsten Generation wieder. Wir sollten uns daher auf das besinnen, was wirklich zählt: Gott zu lieben, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu handeln. Unsere Herzenshaltung ist dabei entscheidend. Lassen wir Jesus in unseren Herzen König sein? Wenn ja, dann sind wir Salz und Licht in dieser Welt. Amen.